Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ihr das zulasst, einen Rheiderländer einzuladen. Das spricht davon, dass ihr Glauben habt. Ja, mein Name ist Rainer Holthüß. Ich bin, wie gesagt, also noch nicht Pastor, aber Gemeindereferent im pastoralen Dienst in der EFG Ostrauderfehn in eurer Tochtergemeinde. Und falls ihr wissen wollt, wo euer Pastor heute Morgen ist, der ist nämlich bei uns. Also wir haben Kanzeltausch gemacht, der Karl und ich. Und bin in der Ausbildung, in der theologischen Ausbildung, allerdings im BFP, im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, bin jetzt im Vikar oder in der Vikariatszeit und in 2 Jahren ist denn meine Ordination. Bin verheiratet mit meiner Frau Cynthia. Ihr Mädchenname ist Cynthia Marcel Rodriguez. Das heißt, sie ist keine Ostfriesin. Ich bin Ostfriese, Rheiderländer dazu. Und meine Frau ist Brasilianerin, gebürtige Brasilianerin. Das heißt, Gott hat Humor. Ich bin so ein trockener Ostfriese. Für mich, wenn mich jemand fragt, dann lautet meine Antwort immer, jo oder nö. Das ist für meine Frau ein bisschen zu wenig. Die will ein bisschen mehr hören. Die ist auch ein bisschen impulsiver. Und unser Sohn, wir haben einen gemeinsamen Sohn, der Thiago, der ist jetzt 3,5 Jahre alt. Und optisch ist er Ostfriese. Aber innerlich ist er Brasilianer. Das hat er von Mama. Der ist auch sehr aktiv und das ist immer wieder eine Freude, ihn auch aufwachsen zu sehen. Gut, so viel erstmal zu mir. Ich möchte mit der Predigt starten und das Thema ist, was ich habe, will ich dir geben. Und vorweg möchte ich gerne betonen, dass diese Predigt nicht dafür da ist, um Druck aufzubauen. Weil Druck aufbauen ist immer das falsche Mittel. Ich möchte gerne eine gewisse Leidenschaft wecken, beziehungsweise ich glaube, Gott möchte gerne eine gewisse Leidenschaft wecken für sein Reich. Und wir wissen, das Evangelium ist die beste Botschaft der Welt, ja sogar die beste Botschaft des Universums, die gute Botschaft von Jesus Christus. Und wir haben es auch schon heute Morgen gehört, der für unsere Schuld und Sünden gestorben ist, damit wir gerechtfertigt werden und eine Ewigkeit im Himmel verbringen dürfen. Und wenn das keine gute Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Natürlich gibt es auch andere gute Botschaften, zum Beispiel, ich habe im Lotto gewonnen. Gut, Christen spielen kein Lotto, aber vielleicht manche ja doch. Aber wenn ich was gewonnen habe, ist eine gute Botschaft. Aber das ist nur in diesem Zeitrahmen, in diesem Irdischen ist das gut. Darüber hinaus hilft es mir nicht. Darüber hinaus für die Ewigkeit hilft uns nur Jesus Christus. Und deswegen hat Jesus auch uns diesen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung im Markus-Evangelium. Matthäus heißt es, macht zu Jüngern alle Völker. Das heißt also, was wir zu tun haben, was wir machen sollen, ist klar. Aber manchmal stelle ich mir die Frage, in der Bibel lesen wir nichts darüber, über das Wie. Also hätte Jesus mir direkt den Auftrag gegeben, macht zu Jüngern alle Völker, dann hätte ich ihn erstmal gefragt, ja, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das anstellen? Wie kann ich das denn umsetzen? Aber über das Wie hat er nicht wirklich gesprochen. Geht hin in alle Welt und verkündigt die gute Botschaft oder macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie und so weiter. Was wir machen sollen, ist eindeutig, aber wie wir es machen sollen, eben nicht. Und dort gibt es ja mit Sicherheit viele verschiedene Wege. Man kann das so machen und ich hätte gerne immer eine Lösung. Weißt du, wenn du diesen Knopf drückst, dann funktioniert das. Wenn du diese 3 Punkte beachtest, dann funktioniert das. Aber ich habe festgestellt, das funktioniert gar nicht, weil der Mensch ist verschieden. Bei dem einen wirkt das, bei dem anderen wirkt das und bei dem anderen wirkt wieder etwas anderes. Und als Christ merkt man ja auch irgendwie, dass ich von alleine schon meine Botschaft, das, was ich selber erlebt habe, gerne weitergeben möchte. Es liegt daran, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Wir haben eine göttliche DNA und die sagt uns, bringt das Evangelium in die Welt. Ich möchte zunächst mal zwei Aspekte nennen, worauf es manchmal ankommt. Also jetzt nicht die drei Punkte, so geht's und dann ist gut, sondern zwei Aspekte. Zu beobachten oder zu beachten wäre ja zum Ersten der Zustand des Herzens von dem Hörenden. Das heißt, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld lässt ja grüßen. Es zeigt vier unterschiedliche Herzenszustände. Alle hören dasselbe Wort, alle bekommen den gleichen Samen, aber der Ertrag ist nur bei einem. Das deutet auf die unterschiedlichen Herzenszustände der Menschen hin, der Hörer. Und in dem ersten Beispiel heißt es ja in diesem Gleichnis, dass einiges an den Weg gesät wurde. Und das deutet auf ein hartes Herz hin. Die Wege entstanden ja so damals, in der damaligen Zeit, dass sie einfach immer wieder den gleichen Weg über den Acker genommen haben. Dabei verdichtete sich die Erde, der Boden wird hart, der Sämann sät da drauf und es sickert nicht in den Boden, sondern die Vögel kommen und nehmen es gleich wieder weg. Und dieses Gleichnis, dieses Bild deutet auf ein hartes Herz hin. Und jetzt fragt man sich ja, warum hat der Mensch überhaupt ein hartes Herz oder wie kommt dieses harte Herz zustande? Das kann natürlich auch bedeuten, dass sein Herz nicht grundsätzlich hart ist. Kann natürlich auch passieren. Das Leben bringt manchmal viel mit sich. Vielleicht wird jemand gemobbt oder hat vieles Schlechtes erlebt. Und dann verhärtet sich natürlich das Herz und die werden unsicher. Und da ist natürlich viel Geduld und viel Fingerspitzengefühl gefragt. Aber es ist nicht immer der Fall. Es kann sich auch erst dann verhärten, wenn er die Botschaft hört. Während er die Botschaft hört, kann sich sein Herz verhärten. Und hier ist dann die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen dem Hörer und dem Botschafter? Weil so wie das Verhältnis zwischen dem Hörer und dem Botschafter ist, ist meistens auch das Verhältnis zur Botschaft an sich. Was will ich damit sagen? Kurzes Beispiel, und ich überziehe immer in meinen Beispielen, um den Punkt deutlich zu machen, dann braucht ihr nicht so lange suchen. Ich übertreibe dann immer, und damit ich auf den Punkt deutlich aufmerksam machen kann. Also, wenn mir jemand komisch vorkommt und seltsam oder frech mir gegenüber ist, dann kann ich nicht unbedingt das annehmen, was er auch zu mir sagt. Egal, was er denn sagt, weil mein Herz macht zu. Das Auftreten ist sehr entscheidend, weil das Auftreten spricht eine deutliche Sprache und meistens ist diese Sprache viel lauter als die Botschaft an sich. Und jetzt kommt das besagte Beispiel, ich überziehe jetzt wirklich. Also wenn ich durch die Stadt laufe und spreche jemanden an und sage, du blöder Sünder, du brauchst Jesus. Sehr klug, oder? Du blöder Sünder, du brauchst Jesus. Das war jetzt die überzogene Variante. In dem Moment, wo er das hört, ich weiß, das macht keiner so, aber in dem Moment, wo er mich hört, wird er mich für verrückt erklären und einen großen Bogen um mich machen. Obwohl ja letzten Endes die Kern der Botschaft stimmt. Du brauchst Jesus. Jeder braucht Jesus. Aber mein Auftreten ist das, was er als allererstes wahrgenommen hat und spricht deutlich als die Botschaft selber. Weil in dem Moment, wo er mich so sieht und erlebt, macht er schon zu. Und dann kann ich sagen, was ich will. Das Herz ist verschlossen. Das Herz verhärtet sich. Man muss also auch Herzen gewinnen. Wenn wir uns mal überlegen, wie war die Strategie des Paulus? Er sagte, ich bin dem Juden ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Dem, der unter Gesetz ist, wie jemand, der unter Gesetz ist, damit ich die, die unter Gesetz sind, gewinne. Unterm Strich sagt er dann, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise Menschen für Jesus gewinne. Und gewinnt damit ihr Herz. Auf alle Weise, das bedeutet, viele Wege hat er eingeschlagen, um das hauptsächliche zu erwirken, nämlich die Herzen zu gewinnen für die Botschaft des Evangeliums, dass die Herzen sich nicht verhärten. Und wenn wir da mal eine Brücke schlagen in unserer Zeit, was könnte das bedeuten für unsere Zeit? Dem Juden ein Jude natürlich auch, aber auch dem Jugendlichen ein Jugendlicher, dem Senioren einem Senioren werden, dem Arbeitskollegen einen Arbeitskollegen werden, damit ich ihn gewinne. Also erstmal das Herz gewinnen, auf persönliche Ebene kommen und kommunizieren. Vielleicht nicht gleich theologische Sprüche, von denen man sowieso nichts versteht. Erstmal das Herz gewinnen. Das war auch die Strategie von Paulus. Aber das erstmal als Grundsätzlichkeit. Menschen sind unterschiedlich. Sie haben eine unterschiedliche Herzenshaltung und Herzensbeschaffenheit. Ich möchte gerne einen Weg aufzeigen heute Morgen, wo ich selber schon mal Erfahrungen mit gemacht habe. Und dazu lese ich eine Passage aus der Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 6. Und darin verbirgt sich auch die Überschrift unserer heutigen Predigt. Ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Und dort heißt es, an einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Sie wollten dort am öffentlichen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Er wurde jeden Tag dorthin getragen, damit er die Leute, die in den Tempel gingen, um Almosen anbetteln konnte. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh. Und wir wissen, dass dieser lahme Mann geheilt wurde. Und diese Heilung hat ja auch immer etwas mit Erlösung zu tun. Heil bedeutet immer etwas Komplettes, nicht nur die körperliche Heilung, sondern auch das seelische Heil. Dieser Mann wurde errettet, er wurde erlöst. Und das gab dann auch natürlich die Möglichkeit für Petrus und Johannes, das Evangelium zu verkündigen. Wenn wir das mal oder ein bisschen auf Entdeckungsreise gehen in dieser Passage, da ist ziemlich viel drin zu entdecken, auch für uns heutzutage. Zunächst einmal heißt es hier, dass der lahme Mann täglich an das schöne Tor gesetzt wurde, um Almosen zu erbetteln. Wie wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, ist er über 40 Jahre alt, dieser Mann, wie es später heißt. Und seine Situation alleine ist er völlig hilflos. Er würde auch wahrscheinlich gerne durch die Pforte in den Tempel gehen, wie alle anderen auch. Wahrscheinlich hat er den Tempel noch nie von innen gesehen. Und manchmal frage ich mich, wieso tragen sie diesen armen Mann nicht einfach direkt in den Tempel, als nur in das Tor, vor dem Tor. Er ist angewiesen auf die Hilfe von anderen Menschen. Er ist angewiesen auf die Spendenbereitschaft der Leute. Und wahrscheinlich sitzt er fast ein Leben lang jeden Tag dort, um zu betteln. Und wenn wir uns das mal verinnerlichen, fast 40 Jahre, jeden Tag wird er vor dem Tor getragen, vor das Tor getragen, um zu betteln. Wie viele Begegnungen mit Menschen hat er schon gehabt? Oder wie viele Menschen sind diesem armen Mann in diesen Jahren begegnet? Wie viele Smalltalks hat es vielleicht schon gegeben? Jeden Tag aufs Neue kommen die Menschen von der Arbeit nach Hause, aus ihren Häusern in der Stadt Jerusalem, um zu beten. Jeden Tag, also Gebetsabend nicht nur einmal die Woche, so wie das bei uns üblich ist, oder zweimal. Jeden Tag kamen die zusammen, um zu beten. Und jeden Tag sehen sie den lahmen Mann betteln. Und wenn ich mir das so vorstelle, wie ist es denn für die Leute, die in den Tempel gehen? Es ist immer dasselbe Bild. Kannst du dir das vorstellen? Immer dasselbe Bild. Und irgendwie gehört er zum Bild dazu. Und wenn sich dieses Szenario jeden Tag wiederholt, nimmt man das irgendwann gar nicht mehr wahr. Weil der lahme Mann gehört zu diesem Bild dazu. Auffallen würde wahrscheinlich erst etwas, wenn er nicht mehr da sitzt. Oder vielleicht hätte man ihn eine Warnweste angezogen oder sowas. Oder vielleicht mal hier oder da hingesetzt. Ein bisschen Abwechslung mal reingebracht, damit er auch wieder auffällt. Aber jeden Tag sitzt er vor das Tor und hofft auf die Almosen der Leute. Wenn sich immer etwas wiederholt, nimmt man es irgendwann nicht mehr wahr. Ist dir das schon mal aufgefallen? Wenn du immer dasselbe erlebst, immer das Gleiche hast, nimmst du das irgendwie nicht mehr wahr. Es wird alles zur Gewohnheit und Gewohnheit macht blind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du jeden Tag dieselbe Strecke zur Arbeit fährst. Du fährst hin und zurück und nimmst jeden Tag dieselbe Strecke. Wenn du zu Hause bist oder wenn du bei der Arbeit angekommen bist, stellst du dir irgendwann die Frage, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? Manchmal bist du in Gedanken, aber du siehst gar nicht oder du nimmst gar nicht, was unterwegs so passiert. Nimmst du gar nicht mehr wahr. Du kennst jeden Baum, jede Kurve, das Auto fährt schon von alleine dahin. Irgendwann nimmst du das nicht mehr wahr. Gewohnheit macht blind. Dieser Mann sitzt im Tempel, nicht im Tempel, sondern außerhalb des Tempels. Das ist ja auch nochmal eine Aussage, die wir daraus ziehen können. Und die Leute laufen an ihn vorbei. Sie nehmen ihn zwar wahr, aber nicht wirklich, weil wir haben keine Zeit. Wir müssen beten, weil den treffen sie nicht im Tempel, der bleibt draußen. Wir haben unsere Gebetsgemeinschaft, wir haben unsere Veranstaltungen, die wir zu machen haben. Wir laufen an diesen lahmen Mann vorbei, weil Gottesdienst fängt an. Wir haben jetzt keine Zeit für dich. Wir sehen uns ja morgen wieder, weil morgen sitzt du ja sowieso wieder hier. Und meine Frage ist, wenn ich das mal so auf meinem Leben projiziere, nehmen wir die Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, er war ja außerhalb des Tempels, nehmen wir die Menschen, die außerhalb der Gemeinde sind, überhaupt noch wahr? Ich meine, natürlich nehmen wir sie wahr beim Einkaufen, wir sehen sie ja, oder da, wo wir eben sind, in alltäglichen Situationen, aber sehen wir die Not dahinter? Sehen wir noch, dass sie Jesus brauchen? Oder ist uns das irgendwie egal geworden? Bewegt uns das noch? Oder sind wir so innerhalb der Gemeinde beschäftigt? Und das ist ja auch immer so eine Gefahr von einem Pastor oder Gemeindereferent, dass du innerhalb der Gemeinde so beschäftigt bist, dass du das, dieses Evangelium an den Mann zu bringen, fast vergisst. Die rettende Botschaft. Dabei kam es doch auch außerhalb der Gemeinde zur Gottesbegegnung kommen. Eben wie bei diesem lahmen Mann. Der saß außerhalb des Tempels. Dort ist er Gott begegnet. Da ist er errettet worden. Da ist er sogar geheilt worden. Er saß ja nicht im Gottesdienst. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, werden sie von ihm angesprochen und er bittet sie um Geld. Und Petrus und Johannes nehmen sich jetzt Zeit für ihn. Sie nutzen die Situation. Und Petrus sagt zu ihm, also ein bisschen Geld habe ich vielleicht, aber das ist gleich für die Kollekte in Gottesdienst. Für dich bleibt da nichts mehr übrig. Und dann habe ich eben nichts mehr. Ich kann dir nicht das geben, was du wirklich willst, was du jetzt in diesem Moment verlangst, was du glaubst, was wichtig für dich wäre. Das kann ich dir nicht geben. Und dann sagt er diesen berühmten Satz in dieser Situation, aber was ich habe, das will ich dir geben, im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher und das Wunder geschieht. Und das Leben dieses Mannes wird völlig verändert von einer Sekunde auf die andere. Völlig verändertes Leben, von Gott berührt, wird er völlig verändert. Nicht nur an Körper, sondern auch seelisch verändert. Er wurde errettet. Von jetzt auf gleich wird er freigemacht von dem, was ihn ein Leben lang gefangen hielt. Und was muss das in ihm ausgelöst haben? Was für ein Gefühl war das für ihn? Und später lesen wir, dass er seine Freude zum Ausdruck bringt, indem er herumsprang, hüpfte und Gott lobte und pries. Aber jetzt im Tempel. Außerhalb des Tempels war er, aber durch seine Erfahrung mit Gott ist er jetzt im Tempel und lobt Gott und preist ihn. So ist das. Menschen, die noch nicht in die Gemeinde sind, werden außerhalb der Gemeinde für Jesus gewonnen, damit sie innerhalb der Gemeinde sein können. Er tanzte, er lobte Gott. Wenn du dir das mal vorstellst, so eine Freude, die hat er da zum Ausdruck gebracht. Und wir denken manchmal, ja, gehört sich das denn? Tanzen in der Gemeinde, tanzen während des Lobpreises, das macht man doch nicht. Aber scheinbar war ihnen das egal und wahrscheinlich hat ihnen das auch niemand erzählt, dass sich das nicht gehört in der Gemeinde. Er brachte einfach das, was er erlebt hat, seine Freude zum Ausdruck. Der hat nicht vorher gefragt, ob er tanzen darf und hat das eigentlich gemacht. Und damit wird auch die Freude des Himmels wieder gespiegelt. Denn wie heißt es in Lukas 15, Vers 7? Denn es ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte. Was für eine krasse Aussage. Er tanzte und lobte Gott. Und natürlich ist diese Situation an der schönen Pforte kein Zufall. Es ist gerade kein Zufall, dass er auch Petrus und Johannes anspricht. Die Menge, die da vorbeiläuft in dem Tempel, pickt er gerade die beiden raus und spricht sie an. Viele andere sind auch noch da. Und ich würde das mal so deuten, diese Situation ist von Gott vorbereitet. Gott hatte es geplant, zu diesem Zeitpunkt diesen Menschen durch Petrus und Johannes zu begegnen, um damit sein Leben zu verändern. Das war keine willkürliche Aktion, so wir versuchen mal und schau mal, was Gott denn so dazu sagt. Nein, Gott hat inspiriert, Gott hat das inszeniert, Gott hat das auch eingefädelt. Und das, wie gesagt, nicht im Tempel, sondern außerhalb des Tempels. Er hat vor dem Gottesdienst, hat Gott schon gewirkt, nicht während des Gottesdienstes. Und es muss nicht immer eine Gemeindeaktion sein, natürlich auch, versteht mich nicht falsch, wo man vielleicht vorher etwas plant, um manche Leute zu gewinnen. Vielleicht kann man ja auch darum beten, was Gott für einen Plan hat, wen er heute begegnen möchte, bevor man zum Beispiel aus dem Haus geht. Wen schickt Gott mir heute über den Weg, der das Evangelium hören soll? Herr, schick mir jemand, der diese Botschaft heute hören soll. Und ich denke, dass das durchaus ein Weg ist, um diese Botschaft auch loszuwerden. Mal auf Gott zu hören, auf seine Stimme zu hören. Wen hat Gott heute auf dem Herzen? Und genau das ist der Punkt, was ich heute ansprechen möchte. Das ist auch ein Weg, um die Botschaft an den Mann zu bringen. Und genauso war es bei mir auch. Ich habe gebetet, dass Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe gebetet, dass Gott Türen öffnet in meinem Leben. Ich habe dafür gebetet, dass Gott mich gebraucht, um diese Botschaft loszuwerden. Was ich habe, das will ich dir auch geben. Und die beste Botschaft der Welt, die den Menschen komplett verändert. Und ich frage mich manchmal, wie viele Situationen hat Gott für uns schon vorbereitet, die wir gar nicht wahrgenommen haben. Da, wo wir sind, im Alltag, da in unserer Welt, am Arbeitsplatz, wie viele Situationen hat es gegeben, wo Gott vielleicht einen Impuls gesetzt hat und wir sind nicht drauf angesprungen und haben die Gelegenheit, in Anführungsstrichen, verpasst. Wie gesagt, ich will hier keinen Druck aufbauen, es soll nur eine Leidenschaft entwickeln. Und wie gesagt, so war es auch bei mir. Als ich noch in einer Firma beschäftigt war, da gab es so eine Zeit, wo dann viele Leiharbeiter kamen. Also ich war so im Maschinenführerbereich tätig, auch Schichtarbeit. Und dann kamen da so viele Leiharbeiter. Das war so eine Zeit lang, ich glaube es heute immer noch so. Und die wurden uns dann zugeteilt als Paten. Und wir sollten die dann unterstützen, so bei gewissen Fragen, die die dann haben und was mache ich jetzt und so weiter. Also sie wurden uns eben zugeteilt. Und mir wurde mal eine Frau zugeteilt, die war so Mitte 50 zur damaligen Zeit. Und plötzlich bekam ich einen Impuls. Und ich spürte, wie Gott sagte, sprich sie an. Und das ist jetzt keine hörbare Stimme, die man dann hört vom Himmel, sprich sie jetzt an, sondern das ist ja ein innerer Impuls. Aber der ist genauso deutlich, als würde Gott wirklich sprechen. Ich wusste, Gott war das, und ich wusste, ich muss diese Frau jetzt irgendwie ansprechen. Und ehrlich gesagt habe ich mich nicht getraut. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, obwohl ich vorher immer ganz mutig gebetet habe. Weißt du, im Gebet, da war ich mutig. Im Gebet habe ich gesagt, Herr, gebrauche mich, mach mit mir, was du willst. Und im Gebet läuft das ja alles so einfach, stimmt's? Im Gebet sind wir so mutig und sind wir so kühn, eben wie Petrus. Herr, dies geschehe dir bloß nicht. Innerhalb der frommen Truppe konnte er das sagen, aber außerhalb der frommen Truppe hatte er Angst vor einer Dienstmagd und hat Jesus verleugnet und sagte, ich kenne den Herrn nicht. Also es ist nochmal ein Unterschied, ob wir in der Gemeinde sind oder ob wir außerhalb der Gemeinde sind und dann von Jesus erzählen. Kennt das irgendjemand? Es kostet Überwindung. Martin ist ehrlich. Es kostet Überwindung und wir brauchen uns da gar nichts vormachen, dass wir schämen uns dann ein bisschen. So ging es mir zumindest. Und jetzt war aber der Tag gekommen, wo mein Gebet erhört wurde. Und ich war gar nicht vorbereitet. Und ich dachte, wieso denn gerade jetzt? Kannst du nicht einen anderen Zeitpunkt wählen? Und man hat ja immer seine Ausreden. Aber der Impuls wurde immer deutlicher. Ich habe es aufgeschoben. Und wenn man dem nicht nachgeht, dann fängt das Herz an zu klopfen und fängt lauter an zu klopfen. Und irgendwann habe ich mich überwunden und irgendetwas gesagt zu dieser Frau. Ich wusste nur, sie kommt aus Emden und zu dieser Zeit spielte Kickers Emden noch in der dritten Liga. Ich weiß nicht, ob irgendjemand noch die schöne Zeit kennt. Und wir waren fast bei jedem Heimspiel da samstags. Und das war so mein einziger Aufhänger, meine einzige Verbindung mit Emden. Und ich fragte der Frau, bist du auch wohl mal im Stadion? Ja, Wahnsinn. Was eine Botschaftsverkündigung, oder? Was für ein Evangelium. Und sie hat sich auch bekehrt. Aufgrund dessen, was ich gesagt habe, bist du auch wohl mal im Stadion? Und irgendwann habe ich gedacht, meine Güte, was sagst du hier eigentlich? Aber was sagt man nicht alles? Irgendwie wurde ich vom Geist Gottes getrieben. Aber weißt du was? Es war völlig egal, wie mein Aufhänger ausgesehen hat. Ich hätte auch Piep sagen können, weil Gott wollte das. Gott wollte etwas anstoßen. Und sie sagte ja und ist gar nicht drauf eingegangen. Wahrscheinlich dachte sie, was will der jetzt von mir? Aber aufgrund dessen, dass ich sie angesprochen habe, fing sie an zu reden. Und innerhalb von 10 Minuten hat sie mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Und die ganze Zeit waren wir alleine, was zu der Zeit ziemlich ungewöhnlich war, weil es war Pausenzeit, aber keiner war da. Und sie hat mir aus ihrem Leben erzählt. Und das war zum Teil sehr bedauerlich. Kennst du das Gefühl, Menschen erzählen dir Geschichten, jetzt nicht unbedingt im Seelsorgegespräch, sondern außerhalb, einfach wenn du mit Menschen redest und sie erzählen dir Geschichten und du bist nicht vorbereitet, du hast vorher nicht gebetet, aber sie erzählen dir Geschichten und du weißt nicht, was du sagen sollst. Ich wusste nicht, was ich zu dieser Situation sagen sollte. Ich hatte keine Antwort auf diese Frage. Das, was sie gefordert hat, konnte ich ihr nicht geben, genau wie Petrus. Was der lahme Mann gefordert hat, Geld, das hatte er nicht. Gut, das haben wir ja immer alle nicht. Aber er hatte auch kein Geld, das konnte er ihr nicht geben. Aber was er hatte, das konnte er ihr geben. Und genauso war es bei mir dann auch in dieser Situation. Eine Antwort habe ich nicht, weil ich bin nicht Jesus, ich kann nicht auf alles antworten. Aber was ich habe, das will ich dir geben. Und dann habe ich ihr von Jesus erzählt. Und sie brach in Tränen aus. Das hat etwas mit ihr gemacht und das hat auch etwas mit mir gemacht. Und ich bin mir sicher, Gott hatte diese Situation vorbereitet. Er wollte diese Frau retten. Und weißt du, das ist das schönste Erlebnis, wenn du Menschen etwas erzählst, die noch nie etwas von Jesus gehört haben, dass du wirklich erkennst, Jesus ist jetzt bei ihr und spricht sie an und rührt ihr Herz an. Weißt du, das ist das schönste Erlebnis für mich als Christ. Schöner, als wenn jemand zu mir sagt, das hast du schön gepredigt. Ist natürlich auch nett, aber solche Erlebnisse sind für mich im Christsein das Allergrößte, dass Gott Menschen live begegnet. Eine Reaktion kommt zustande und die Frau fing an zu weinen. Gott hatte diese Situation vorbereitet. Und das Kuriose war, am nächsten Tag ist sie versetzt worden, wurde jemandem anders zugeteilt und ab dem Tag habe ich sie nie wieder gesehen. Aber weißt du was, ich war froh, dass ich ihr noch die Botschaft mitgegeben habe. Diese Situation hat nicht nur etwas mit ihr gemacht, sondern auch etwas mit mir. Auf einmal kam so eine Leidenschaft ins Herz. Und du kennst das ja, wenn du jemanden mal von Jesus erzählt hast und das hat irgendwie gefunzt, dann bist du irgendwie leidenschaftlicher drauf und willst noch jemanden von Jesus erzählen. Und das ist der Geist Gottes, der dann treibt, der das macht. Und wir machen das ja auch aus Liebe natürlich, weil Gottes Geist ist Liebe. Und so ging ich immer systematisch raus. Und dann habe ich mir so ein System angeeignet und habe einen Gebetsspaziergang gemacht. Habe ihn sowieso gemacht, mache ich immer noch gerne. Und möglichst da, wo ich auch wusste, wo andere Leute spazieren gehen. Und da kommt man ja immer ins Gespräch. Und dann so Sachen wie, ja, hier kann man schön spazieren gehen, heute auch schönes Wetter, eben Smalltalk, so wie es dann ist. Man begegnet Leuten, man fängt an, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich mache hier immer gerne meinen Gebetsspaziergang. Und über das Wort Gebet bin ich dann meistens auch über das Thema Glaube gekommen. Und manchmal war es gut und manchmal hat man auch gespürt, dass Menschen so eine plötzliche Eile haben und plötzlich fiel denen wieder was ein. Ich habe noch zu Hause was zu tun und sie wollten eigentlich nichts davon hören. Aber das ist ja egal, das kann man auch in Kauf nehmen, es gibt schon Schlimmeres, oder? Das sind alles schöne Geschichten und auch schöne Geschichten, die manchmal funktionieren und die sagt man ja auch gerne weiter, um Mut zu machen. Aber ich habe das auch anders erlebt. Als ich in der vorletzten Firma gekündigt habe, weil ich wusste, dass ich in den vollzeitlichen Dienst gehe, hatte ich auch, also Wochen vorher schon, den Impuls, bevor du gehst, gehst du in das Büro des Chefs und erzählst ihm das Evangelium. Wieder so ein Ding. Mein Chef? Ich soll dem was sagen. Der sagt sonst mir was. Und wieder diese Angst. Und irgendwie ist es nicht mehr dazu gekommen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist das aus dem Sinn, aus den Augen, aus dem Sinn, wie auch immer. Und es ist nicht mehr dazu gekommen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe gekündigt und bin, wie das denn ist, Kündigungsfrist und so weiter, nach 3 Monaten und dann bin ich gegangen. Und 2,5 Jahre später erfahre ich, dass er gestorben ist. Und ich muss sagen, auch diese Erfahrung hat was mit mir gemacht. Also nicht nur das Schöne und jetzt haben wir einen Sieg und jetzt weiß ich, wie es geht, sondern auch diese Erfahrung hat was mit mir gemacht, als ich davon gehört habe. Ich dachte sofort an diesen Impuls und habe gedacht, hetzte man. Irgendwie. Gut, mit Sicherheit hat Gott andere Mittel und Wege. Wir sind nicht der Nabel der Welt. Ich denke, dass Gott auch andere Optionen hat, wie er diesem Mann begegnet ist. Aber trotzdem war es irgendwie eine komische Situation. Ich fühlte mich irgendwie schuldig. Aber Gott sagt, weitermachen, bist nicht schuldig. Wie gesagt, es soll keinen Druck aufbauen. Und deswegen habe ich einfach weitergemacht. Ich hätte mir aber zu diesem Zeitpunkt gewünscht, dass ich die Zeit hätte zurückdrehen können, um ihm wirklich nochmal das Evangelium deutlich zu machen. Weil wir haben eine Botschaft zu geben. Nicht für uns, wir kennen die Botschaft, aber für die, die diese Botschaft nicht kennen. Was ich habe, will ich dir geben. Und wir haben etwas zu geben. Und vielleicht ist das ja auch dein Weg, um diese Botschaft an den Mann zu bringen. Wenn wir nicht genau wissen, wie, auf Gottes Stimme zu hören, auf Impulse zu warten, jetzt ist die Gelegenheit und das ist diese Person, die ich ansprechen möchte. Sich zur Verfügung zu stellen, Gott sich zur Verfügung zu stellen, damit das Evangelium verkündigt wird. Gott zu bitten, dass er dir Menschen über den Weg schickt, die gute Botschaft hören sollen. Ich habe gemerkt, dass das funktioniert, habe aber auch gemerkt, dass ich damit plötzlich völlig überfordert war. Was soll ich denn dieser Person sagen? Aber es braucht einfach mal so ein Schubser. Jetzt können wir natürlich sagen, ja, das sind ja einzelne Menschen, aber Gott will doch, dass alle errettet werden. Ja, das will er auch, aber lasst uns doch erstmal bei Einzelnen anfangen. Wer nicht anfängt, der kommt auch nicht zum Schluss. Und ich denke, dass Gottes Leidenschaft für die Verlorenen größer ist als unsere. Ich glaube, Gott sieht die Verlorenen anders, als wir sie sehen. Und deswegen nehmen wir Menschen noch wahr, die diese Botschaft brauchen, nehmen wir die Not, was es ja ist, eigentlich noch wahr, dass Menschen Jesus brauchen. Und deswegen können wir auch beten, dass er eine Leidenschaft in unser Herz legt. Er uns an seiner Leidenschaft, die er für die Verlorenen hat, teilhaben lässt, um uns dafür gebrauchen zu lassen. Und damit schließe ich mit diesem Gedanken, lass uns offen sein für Situationen, die Gott vorbereitet hat. Lass uns unsere geistlichen Ohren aufsperren für Impulse, die Gott setzt, um Menschen durch uns zu erretten, damit sie nicht weiterhin außerhalb des Tempels, also außerhalb der Gemeinde sind, sondern innerhalb der Gemeinde sind und genauso errettet werden wie wir. Amen. Amen.